Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zur neuen und sehr besonderen Ausgabe von Du Digitale, eurem Themenaperitif zu den drängendsten Fragen. Und nicht nur die übrigens. Die drängendsten und nicht drängendsten Fragen aus der Welt des Digitalen. Warum diese Ausgabe so besonders ist, erfahrt ihr gleich. Aber erstmal bitte Bühne frei und einen tosenden Applaus in Form bitte von vielen 5-Star-Ratings auf Spotify für das Happy Hippo der Digitalexperten Marcel Brindöpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex, vielen Dank. Ja, ich bin ja froh, dass du nicht Happy Dino gesagt hast. Aber apropos Dino, ich habe gelesen, ein alter weißer Mann ist bereits seit 10 Jahren für Tradebyte aktiv und hat maßgeblich den ECD miterfunden. Da einen herzlichen Glückwunsch in den Jurassic Park von Ansbach, lieber Alex. Das ist ja Wahnsinn.
Mensch, ich bin ja gerührt und geschüttelt, du. Das ist ja, dass du das aufgreifst, das Jubiläum. Ja, ist schon crazy, gell? Wenn man denkt, vor 10 Jahren habe ich von E-Commerce so viel Ahnung gehabt wie, ich schluck den Vergleich jetzt runter, aber bin da so reingerutscht und fühle mich jetzt da so wohl und es macht so viel Spaß und besonders seit es diesen Podcast gibt, lieber Marcel.
Oh, Wahnsinn. Was soll jetzt noch kommen?
Ja, jetzt pass auf, jetzt kommt noch was. So. Also da wirklich ein ernsthaftes, gerührtes Danke dafür, das ist sehr schön. Aber ist nicht nur habe ich 10-Jähriges, sondern es gibt noch andere Jubiläen, nämlich, du wirst es nicht glauben, die Kinderüberraschung feiert 50-Jähriges diese Woche.
Es heißt also, nicht dein Ernst.
Ja, das erste Schokoei in super nachhaltiger Alu-Verpackung, die sich, glaube ich, seit 1974 nicht geändert hat, also nicht nachhaltig, ja, ging 1974 im Weltmeisterjahr über die Ladentheke in die Hände mindestens eines flehenden Kindes. Das war doch noch nicht ich. Wir hatten es ja schon mal mit meinem Alter, jetzt gerade auch wieder, ne? Happy Dino bin ja ich hier, Jurassic Park, ja. Nein. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen später in das Geschäft mit eingestiegen, nämlich ab 1983. Da gab es nämlich die Ü-Ei-Überraschung. Weiß ich nicht, wie ihr das genannt habt. Bei uns war es dann das Ü-Ei. Und ja. ich bin wie wahnsinnig dann später auf diese Star Wars, Happy Hippos und all die Sachen losgerannt. Jetzt ist es natürlich so, dass ich da ein bisschen anders drauf schaue, weil ich habe Kinder und jetzt will ich eigentlich gar nicht, dass dieses Zeug ins Haus kommt, weil wenn die da drauf gucken auf dieses Ei, ja, diese feuchten Augen des Verlangens, wie wenn Apple ein neues Tool auf den Markt bringt, ich weiß nicht, jetzt überwiegt natürlich hier, oh, Schokolade, oh, Nachhaltigkeit können wir nicht machen, aber ist ja auch fies, weil ich habe es ja auch gemacht. Naja, aber was hast du denn, außer dass du dich natürlich sofort auf die Schokolade gestürzt hast, dann so gesammelt. Was steht denn bei dir noch auf dem Schreibtisch? Bei mir, kann ich sagen, ist es ein Oktopus, der Schlagzeug spielt. Der war mal im Ü-Ei drin.
Gut, da habe ich Anschlussfragen. ja, wie die Techies von heute sagen, ne? AI. Also ich war ja einer derer, die mit dem Sammeln nichts anfangen konnten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer an dem Ei gerüttelt, um rauszufinden, ob was zum Basteln drin ist.
Nee, du hast das Zeug gebaut, Nikon.
Ja, pass auf. Es ist ja so. Nur jedes siebte Ei hatte ja diese Überraschung. Das ist ja nicht ganz so selten wie ein Bahnfahrt ohne Pannen sozusagen. Aber ich war dann doch derjenige, der dann sozusagen diese in Punkt 2 ausgedruckte Bedienungsanleitung versucht hat zu glätten, weil die war ja in dem Ei wirklich dreifach gekringelt letzten Endes drin und habe dann versucht, diese 4 wirklich Mini-Bauteile zusammenzufummeln, was natürlich selten gelungen ist. Und dann habe ich noch versucht, meistens gab es ja auch noch so kleine Aufkleber in 1x1-Millimeter-Format, die du dann abpulen musstest. Aber das war eigentlich mein Ding. Aber um auf deine Frage zu antworten, nichts. Also bei mir steht nichts auf dem Schreibtisch, für die, die okay. Die Frage vergessen haben.
Ja. Also ich bin ja jetzt etwas später ins Bastelgeschäft eingestiegen, in der Situation mit Kindern. Aber tatsächlich dieses alte Motto Spiel, Spaß und Schokolade, das triggert ja immer noch, ne? Funktioniert glaube ich immer, ist ja auch ein geflügeltes Wort geworden. Ich nehme auch digital, um jetzt mal einen kleinen Bogen zu spannen, ne? Temu, Gamification, ohne den Spaß, was steckt da drin, was gewinne ich, wäre das vielleicht nur halb so lustig. Aber jetzt bin ich schon wieder in der Temu-App gelandet, da wollte ich noch gar nicht hin. Wie komme ich jetzt zurück rüber zum ersten Thema? Überraschungsei. Wir haben nämlich heute auch einen Überraschungsgast. der quasi aus dem digitalen Podcast UI springt.
Wir haben ein Amt.
Weil wir widmen uns heute einem Thema, ja, für das wir, glaube ich, wie der Yogi sagen würde, höchste Expertise benötigen.
Oha.
Ja. Es geht nämlich um das Thema Amazon, für jetzt mal alle Aussprachen in einem. Und dafür habe ich zumindest jetzt mir gedacht, reicht ein Marcel eigentlich nicht aus, ne?
In der Tat, das Thema ist zu komplex. Wir brauchen da jemanden, der wirklich kompetent ist und schwere Sachverhalte gut erklären kann. Da bietet sich der gleiche Vorname schon mal an. Und da auch der Nachname nach Wissen klingt, haben wir gedacht, wir laden ihn mal spontan ein und sind froh, dass er Zeit hat. Herzlich willkommen, Marcel Weiß. Schön, dass du da bist.
Hallo, das ist ein wirklich schönes Intro gewesen, muss ich sagen. Das ehrt mich sehr. Und mehr Marcel ist immer besser. Das trifft
auf. Das kann ich nur bestätigen.
Hallo Marcel, ich freue mich auch sehr natürlich. Ne? Ihr seid jetzt in der Überzahl, also namenstechnisch. Ich versuche da mitzukommen.
Ja, wir nehmen dich mit auf dieser Reise. Für beide Hörer, die dich noch nicht kennen, würde ich dich mal versuchen, ganz kurz vorzustellen. Du bist also letzten Endes vor allem als Experte bekannt. Du publizierst auf Neunetz sehr, sehr viel gute Dinge, sehr, sehr komplexe Dinge. Das kann man nicht mal eben so nebenbei lesen. Da muss man sich schon Mühe geben und konzentrieren, weil das einfach auf einem unfassbaren Niveau passiert. Du bist Autor, Publizist und den meisten wahrscheinlich bekannt. Also du warst zum Beispiel lange Zeit der einzige Podcast, den ich gehört habe, nämlich die Exchanges mit Jochen Krisch. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen und ich würde ja auch von mir behaupten, dass ich ein bisschen Ahnung habe, aber wenn ich mit dir spreche, dann habe ich immer Zettel und Stift dabei, weil ich denke, gleich könnte was fallen, was wichtig ist und das muss ich dann noch einmal nachschlagen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute hier bist, weil ich tatsächlich in deinem Newsletter, den ich nur sehr ans Herz legen kann, also wenig, man gibt ja viel Geld für die Quatsch aus, ne? Aber wenig Geld ist so gut angelegt wie in deinem Newsletter, muss ich wirklich sagen. Und da hast du über Amazon End-to-End gesprochen oder wie es früher bei Otto hieß, von Anfang bis Ende. und da haben wir gedacht, wir fragen dich mal zu, weil wir machen hier so ein bisschen auch Marktplätze unter anderem und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. So wie ich das verstanden habe, erweitert Amazon sein Logistiknetzwerk nach vorne, also Richtung Produzenten. Damit Fernost, da kommt auch Alex Theorie mit Temo, glaube ich, her. Aber habe ich das zum einen richtig so verstanden und vielleicht kannst du nochmal den Hintergrund erläutern, was das eigentlich genau ist.
Ja, also erstmal danke nochmal für die Lobern und für die netten Worte zu meinem Newsletter auf neunetz.com. Ich finde das ganz spannend, was Amazon da macht bei der Logistik so Ende zu Ende. Ich finde es auch interessant, dass sie das so nennen. Ich glaube, dass das so ein bisschen davon kommt, dass der jetzige Amazon-Chef vorher der AWS-Chef war und dass es dann aus diesem Technischen kommt, ne? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kennen wir ja von WhatsApp und so weiter. Das heißt also, das ist dann komplett verschlüsselt und hier ist dann halt komplett aus einer Hand. Dann kommt das dann bei Amazon, die Logistik, die Dienstleistungen, die sie da anbieten. Und ich glaube, zwei Sachen sind hier wichtig. Zum einen, dass sie mit ihren Lägern näher an die Fabriken heranrücken. Das ist, glaube ich, schon, dass sie das jetzt machen, maßgeblich von Temu, von dem Druck, den Temu ausübt mit seinem Modell, die ja auch direkt bei den kleinen Fabriken da in China vor Ort sind und dann sagen, bringt die Sachen zu uns und wir übernehmen dann die globale Logistik, dass man da möglichst viel von diesen Aufgaben den Herstellern einfach abnimmt. Und der andere, aber fast wichtigere Punkt, würde ich hier noch sagen, ist, dass sie diese ganzen verschiedenen Logistikdienstleistungen, die sie jetzt schon anbieten, zusammenführen und nochmal das alles unter einem Dach nochmal leichter nutzbar machen für Verkäufer oder Marken, die das dann nutzen. Und dann im nächsten Schritt, und da wird es dann richtig interessant, weil dass sie dann auch noch dass die Daten, die sie im Aggregat sammeln, nutzen können, um den Herstellern, den Verkäufern dann auch noch Entscheidungshilfen mitzugeben, also auch noch zu optimieren, ne, was also sozusagen was Forecasting angeht, Nachfrageprognose und so weiter. Und da bist du natürlich dann als ein Amazon-Marktplatz, zumindest in den Märkten, in denen du groß wie USA jetzt oder jetzt hier in Europa, hast du natürlich einen viel besseren Blick drauf, auch international, wie sich Nachfrage entwickelt. Du kannst viel besser, ist eine bessere Datenbasis für Prognose, als wenn ich jetzt als einzelner Händler komme und nur meine Sachen habe und vielleicht noch Marktdaten habe, die ich von Dritten irgendwo noch dazu einkaufe. Gerade weil in Amazon dann auch so viel, viel stärker Realtime ist, ne, was das angeht. Und dann da zu automatisieren, die Logistik auf Basis von solchen Prognosen, was du auch wieder dann als Dienstleistung alles als Amazon anbieten kannst, das ist natürlich dann schon nochmal eine interessante nächste Stufe, würde ich sagen.
Wir können ja mal bei dem theoretischen Konstrukt dahinter einsteigen. Letzten Endes ist es dann ja so eine Art Supply Chain Plattform, ne? Also wo sich sozusagen die Fabriken hinter versammeln können und die Händler, also wir kennen ja Plattform eher aus dem B2C-Kontext, weil das wäre jetzt aus meiner Sicht so deutlich weiter hinten. Und Amazon als Plattform-Owner steuert auch die Services bei, von denen auch gerade schon gesprochen, das sind so die Datenservices. Wenn du da aus Konstruktsicht drauf guckst, wann klappen solche Modelle und warum glaubst du, dass Amazon dafür geeignet ist? Also weil ich hätte jetzt in meiner Welt gedacht, sind jetzt auf dem Hof neben den Fabriken in Shenzhen, also neben dem Temu-Park, baut Amazon jetzt einen Amazon-Park auf oder wie muss man sich das vorstellen?
Es funktioniert, weil Amazon schon so groß ist. Also es ist ja dann von hinten raus kommst du mit dem Nachfragesog, den Amazon schon beim Marktplatz hat, können sie das dann alles noch hinzunehmen. Und ich glaube, dass man bei solchen Themen auch nicht unterschätzen sollte, was das für eine Komplexitätsreduzierung bedeutet, wenn alles aus einer Hand kommt. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich dann auch potenziell, dass die Gebühren entsprechend höher werden können, weil natürlich dann der alles aus einer Hand hat, natürlich dann auch eine entsprechende Macht dir gegenüber hat, besonders wenn du dann von dem Absatz abhängig bist, auf dem das dann stattfindet. Aber das nimmt natürlich auch vieles an Komplexität raus, ne? Und ich glaube, dass das auch maßgeblich ein Grund ist, warum Temu so erfolgreich ist, weil sie ein Modell fahren, was Pinduoduo ja, also die Mutter von Temu auch schon in China macht, dass sich an die sehr kleinen Hersteller richtet, was nicht nur was die Gebühren angeht, sondern auch was das Modell angeht, dass sie es denen sehr leicht machen, da einen großen Absatzkanal zu bedienen. Und das macht ja da Temu ja auch, ne? Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen bei diesem Thema. Und ja, Amazon hat halt einfach, hat da auch den Hebel, den Absatzhebel, um da entsprechend dann auch voranzukommen.
Ich spring da mal kurz rein, weil du jetzt gerade zu Temu wieder verwiesen hast. Und das ist ja irgendwie mein Stichwort schon wieder, ja. Weil es ja irgendwie so ist, dass bei jeder Innovation von Amazon mittlerweile vermutet man ja gleich eine Reaktion auf Temu. Also, ob Amazon schon so weit gesunken ist in der Wahrnehmung, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Man merkt ja an der Reaktion auf diese Meldung, was da für die Wucht dahinter steckt, wenn Amazon was ankündigt. Wie siehst du das? Und vielleicht zwei Fragen dazu. Also, wie schaust du da drauf? Sind sie hinten dran und machen es jetzt besser? Oder gibt es da tatsächlich eigentlich noch gar kein Benchmark und das ist was völlig Neues? Wie ist da so die globale Lage? Weil ich weiß zum Beispiel nur eine kleine Sache. Global Fashion Group, die habe ich als Gast in ein paar Wochen beim ECD auf der Bühne, die was Ähnliches erzählt haben, dass sie wirklich Lager in Südostasien selbst betreiben, in Brasilien, also vor allem in Südostasien, wo dann auch die Manufacturers direkt in diese Lager liefern, die für Mango herstellen. Und dann wird es auf Marktplätzen in Südostasien dann direkt verkauft. Also macht's Amazon einfach wie so oft nur besser oder sind die da mit was Neuem am Start? Jetzt vielleicht auch gerade mit der Datenverknüpfung. Ja?
Das, ja, ich würde sagen, dass sie da schon relativ die Ersten mit sind, die das machen, ne, weil sie... Es gibt jetzt ja wirklich nicht so viele Marktplätze jetzt, zumindest jetzt hier im Westen, wo du sagen würdest, das ist ein Marktplatz mit der Reichweite und mit der Datenmenge, dass man daran ansetzen kann. Und ja, es ist tatsächlich interessant, dass da Amazon verkündet etwas und es war auch bei mir so der erste Impuls, ja, das ist zum Teil eine Antwort auf Temu, dass man das mittlerweile schon, dass man jetzt schon, ne, wo Temu noch relativ neues Thema ja schon noch ist, das sofort denkt. Ich glaube, das habe ich auch bei mir im Briefing geschrieben, das ist eine natürliche Entwicklung und Evolution von den Logistikdienstleistungen, die sie anbieten, das zusammenzubringen, das einfacher zu machen für die Partner, auch die Daten einfach zu nutzen als Hebel, als Zusatz nutzen für die Partner oder für diejenigen, die Services dann nutzen, weil man natürlich dann sich dann absetzen kann. Das kann ja ein DHL oder sonst wer, kann das gar nicht leisten, weil sie da gar nicht so diesen Zugang haben, wie Amazon das hat. Also das ist, glaube ich, etwas, was sowieso gekommen wäre. Man weiß es halt nicht von außen. Ich könnte mir vorstellen, dass es durch Temu ein bisschen im Zeitraffer ein bisschen schneller gekommen ist, als es vielleicht sonst gekommen wäre. Kann man nicht sagen. Aber interessant finde ich ja hier, wenn wir einen Schritt zurücktreten, als Branchenentwicklung da so draufschauen. Wir sehen das bei Temu. Wir sehen das jetzt bei Amazon. Was ja auch bedeutet, dass dieses Thema, diese Vermischung von Marktplatz und globaler Logistik und dass man das auch zusammendenken muss im Geschäftsmodell, dass das so ein Thema ist. Da ist Temu kein Einzelläufer und keine Ausnahme, sondern eher wahrscheinlich eher so ein Vorläufer gewesen von einem Trend, das wir jetzt immer stärker sehen werden. Und bei Amazon ist es natürlich auch, ich meine, ich sag schon seit Jahren, auch in den Exchanges mit Jochen, wenn wir darüber sprechen, dass man sich im Onlinehandel auch wirklich Gedanken machen muss. Wenn wir jetzt mal, jetzt reden wir ja Ende zu Ende, ne, das Ganze global und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal hierher gucken, hier in die letzte Meile, dann hat Amazon ja hier schon etwas aufgebaut, wo für mich, wenn ich als Kunde, als Kundin da drauf schaue, es ja mittlerweile schon Unterschied gibt zwischen, es wird von Amazon geliefert und ich kann es vielleicht auch beim Amazon Locker und so weiter abholen und es wird von irgendeinem anderen Logistiker, kommt es bei einem anderen Händler, bei dem ich es gekauft habe. Und das, die zweite Gruppe ist etwas, wo ich von der Gesamtexperience beim Kaufen, also wenn das Produkt dann zu mir kommt, ich sag's jetzt mal vorsichtig, ein bisschen ungewisser manchmal sein kann, wie das dann abläuft.
Musst hier nicht vorsichtig sein. Du bist woanders im Podcast. Ist alles in Ordnung.
Jochen sagt das jetzt schon immer, dass ich jetzt so im Alter auf einmal so diplomatisch werde und so. aber das ist tatsächlich ein größer werdendes Problem, ne? Dass ich das, wenn gerade für die Kundinnen und Kunden, die du ja als Händler auch erreichen willst, also vielleicht auch die Vielkäufer, ne? Du hast ja nicht nur Amazon Prime und dann hast dann aber eben auch noch das Lieferthema. Und das spielt ja dann alles ja dann hier auch wieder rein, ne? Dass du dann, wenn sie die letzte Meile so gut im Griff haben, dann ist das für mich natürlich dann auch noch etwas, das da auch in meine Entscheidungsfindung mit reinspielt, als Händler vielleicht dann zu sagen, okay, dann schaue ich mir das an und nutze vielleicht auch die ganzen anderen Services dann noch. Egal, ob ich jetzt eine große Marke bin oder jetzt vielleicht also so eine kleine chinesische Fabrik in Shenzhen.
Ja, in der Tat. Also was mich interessieren würde, ist, wenn du darauf guckst, welche Infrastruktur Amazon damit ja auch schafft, dann neigen ja Netzwerkeffekte dazu, dass sie auch in anderen Bereichen, in andere Bereiche ausstrahlen und dir dadurch eben Vorteile verschaffen oder du dir Vorteile verschaffen kannst. Würdest du dann sagen, dass Amazon sozusagen neben der Bereitstellung einer besseren Logistik damit auch in der Lage ist, die Händler sozusagen wieder an so eine Art B2C-Plattform zu ketten? Oder ist das auch ein Service, den du sozusagen öffnen kannst, so wie jetzt wie ein CEOs seine Logistik ja auch für andere Marktplätze öffnet? Sprich, könnte jetzt dann der Händler in Shenzhen, der Kleine, dann auch auf Otto verkaufen, wird auch aus diversen Gründen nicht können mit der Lösung. Aber ich sag mal Kaufland, ja? Also könnte er dann auch zu Kaufland gehen? Oder glaubst du, dass das eigentlich ein Closed Shop ist und Amazon das auch eigentlich macht, um die Leute im eigenen B2C-Kosmos zu halten?
Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich glaube, man jetzt nicht wirklich eine Antwort geben kann, weil das so ein bisschen davon abhängt, wie sich das alles insgesamt entwickeln wird. Ich glaube, dass Amazon selbst da relativ, glaube ich, emotionslos drauf schaut. Und gerade, also ich finde es gerade immer interessant, sich darüber nachzudenken, ne? Der aktuelle Amazon-Chef hat es ja vorhin schon gesagt, der war vorher der AWS-Chef. Und ich habe sehr stark das Gefühl, dass er mit diesem Blick da auch drauf schaut. Und das sind ja dann auch so andere Themen, ne? Wenn wir jetzt auf den Marktplatz schauen, dass sie da jetzt Lieferanten dazu, ich sag mal, nötigen, zum Marktplatzverkäufer und zum Marktplatz zu wechseln, da sehen wir ja auch da. Also das ist der erste Punkt, da sehen wir ja auch da einen Wechsel von dem klassischen hierarchisch organisierten Handelsgeschäft hin zum Plattform, zum Marktplatz. Und ein Thema, das ich super spannend finde, was sie in den USA machen, und jetzt habe ich vergessen, kommen sie jetzt auch hier nach Europa, ich weiß nicht, ob es dies oder nächstes Jahr ist, da machen sie Buy with Prime. Das heißt, du hast als Prime-Abonnent, gibt es mittlerweile dann Händler, die Buy with Prime als Checkout und ich glaube auch, was da noch alles an Service, an Back-Hintergrund-Services dann dranhängt, aber vielleicht auch Logistik und so weiter, kann man dann auch darüber machen, dass man dann da als Prime-Kunde dann entsprechend da kaufen kann. Und das ist ja letzten Endes etwas, das ist dann Prime abgelöst vom Marktplatz und macht es dann auch nochmal interessanter für den Endkunden, für den Prime-Kunden und da ja auch wieder so eine Auftrennung, so eine Auflösung in verschiedene Bestandteile und zu gucken, dass die Bestandteile nicht aneinander gekettet sind und dann ist das schwächste Plattformglied quasi, das bestimmt, wie stark das Ganze sein kann, sondern dass dann jedes für sich dann nochmal wachsen kann. Ne? Und das ist ja auch dieses AWS ist ja auch von Microservices, von Client-APIs getrieben und so weiter, die man sich dann zusammensetzt als Unternehmenskunde. Und so würde ich das ja, glaube ich, auch betrachten. Und von daher stellt sich dann die Frage, wenn der Amazon-Marktplatz stark ist und davon profitiert, von dieser ganzen Supply Chain, Managed Supply Chain, dann wird es vielleicht nicht geöffnet als Dienstleistung von Amazon, aber gleichzeitig würde ich es auch nicht ausschließen, dass sie da, wenn sie da eine richtig große Infrastruktur aufgebaut haben, und ich meine, wenn Kapazitäten da sind, dann wollen die Kapazitäten auch genutzt werden, weil sie sonst nur Kosten verursachen. Hm. Und im Zweifel kann das dann durchaus auch passieren, aber das, wann und ob, da kann man heute nur mutmaßen, aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall alles offen ist als Option. Ja.
Also, wenn man mal in die Historie guckt, also FBA für andere Marktplätze zu öffnen, hat jetzt so lala geklappt, würde ich sagen. Also ich glaube, du kannst eBay, ich glaube, du kannst auch ein Otto, aber da bin ich im Glaubensbereich und das ist offensichtlich jetzt nicht sehr transparent, das hat man dann eher unter dem Radar gemacht. Auch diese Amazon Payment Funktion, wenn ich mich dunkel erinnere, die ist auch abgeschaltet worden in Shopify oder wo das war. Will sagen, das hat nicht funktioniert. AWS offensichtlich klappt nicht nur für Amazon, für Amazon.com. Ja, das klappt
offensichtlich.
Also deswegen müsste man nicht mal rausfinden, was sind die Erfolgsfaktoren. Und in der Tat ist es ein echtes Profit-Center, womit du richtig Asche verdienen kannst. Dann wirst du schon nicht öffnen. Wenn du sagst, naja, Mai, also ist es halt mehr oder weniger Login-Faktor. Aber that's it, dann wahrscheinlich nicht mehr. Ne?
Also das wollte ich jetzt auch noch sagen, ne? Wenn man das jetzt mal rein als Revenue-Stream betrachtet, dann führt ja kein Weg dran vorbei zu sagen, wenn das ein stabiler Dienst ist, der auch Marcel Weiß, wie du das jetzt beschrieben hast, so eine umfassende Power hat und auch so ein relatives Novum ist noch im Vergleich zu anderen, dann ist es ja hochattraktiv. Natürlich, was wir ja auch wissen, und das ist jetzt ja auch Thema SEOs und andere, die sozusagen als Plattform Service agieren und Services öffnen, ist es natürlich ein nicht zu unterschätzender Aufwand im Support und im Maintenance und so weiter und Human Factors und was da alles mit reinspielt, das ist schon nicht ohne. Aber ich glaube, wenn das mal läuft und eben Sie, AWS, dann ist das, da reden wir über nochmal ganz andere Beträge, glaube ich, die darüber generiert werden. Also für mich ist das schon ein Szenario, wo das eigentlich hinlaufen müsste. Als Amazon.
Jetzt, ist ja auch ein potenzieller Winner-Takes-It-All-Markt. Also wenn du in der Lage bist, diese Supply Chain aus Produktionsländern zu gewährleisten, dann hat das ja einen Infrastrukturcharakter. Den sollten ja auch nicht mehrere aufbauen. Was natürlich wiederum die Frage bedeutet, was heißt das jetzt für die Küsten Portugals, Spaniens und der Türkei? Also das sind ja auch Produktionsländer, aus denen man diverse Waren rüberkarren kann. Ne? Also in wie vielen Ländern kannst du das dann machen, um auch dann tatsächlich deine Verbundeffekte letzten Endes zu heben.
Ja, wobei ich da glaube ich auch noch, worauf man da hier auch hinweisen muss, ist, dass ich glaube ich die wesentliche Ebene oder Layer, was hier entscheidend ist, ist eher auf der Daten, auf der virtuellen Ebene. Natürlich baut Amazon eigene Logistik auf, aber global immer weiter und weiter und eigene Lagerhäuser. Aber das ist, ob sie das selbst betreiben, ob das Mitarbeiter sind, die dann auf der Payroll von Amazon stehen oder ob das Subunternehmen oder Plattformpartner sind, das ist dann zweitrangig. Und gerade wenn man sowas Globales aufbaut, dann kann man da auch relativ viele mit Schnittstellen arbeiten und dann mit Unternehmen dann reinholen. Das ist eher so dieses orchestrierende Layer, dass du dann on top hast, dass es alles dann auch rund läuft, ne? Dass du dann sagst, okay, es ist managed und dann ist das auch hat entsprechende Effizienzvorteile, weil wir das managen, dann müssen auch die Partner entsprechend eingepeitscht sein, dass das dann auch funktioniert. Aber wenn das der Fall ist, dann musst du nicht die Frachtschiffe und die Lagerhäuser als festes CapEx haben, das du irgendwann mal aufgebaut hast als Amazon, sondern kannst natürlich dann auch mit entsprechenden Partnern arbeiten, so wie Temu auch mit einem chinesischen Logistiker zusammenarbeitet. Der, was auch ganz interessant ist, habe ich Ende letzten Jahres hatte ich das gelesen, um wieder zu Temu zurückzukommen, dass sie da mit einem chinesischen Logistiker zusammenarbeiten, der vor seinem eigenen IPO den eigenen Umsatz und die ganzen Pakete einfach ein bisschen nach oben treiben wollte und entsprechend auch, sagen wir mal, zu günstigeren Preisen das Temu angeboten hat, die Partnerschaft, wo dann auch wieder so, ne, chinesische Partnerschaft auch ganz interessant. Also ist ja dann auch nicht so, dass jetzt Temu dann auch seine globale Logistik alles selbst macht und hierzulande wird es ja dann auch bei DHL und Hermes dann und so weiter dann die letzte Meile dann gemacht. Ich glaube, entscheidend ist hier wirklich der orchestrierende Layer und die Datenebene. Und dann guckst du dann halt auch als in Amazon zum Beispiel auch drauf, okay, hier gibt es Sinn, dass wir das als Unternehmen machen und hier nicht. Und hier können wir viel schneller expandieren, wenn wir einfach mit lokalen Partnern zusammenarbeiten. Wiederum vorausgesetzt, sie entsprechen unseren Qualitätsleveln, damit wir dann den Händlern, die das bei uns einkaufen, wir dann auch entsprechend unser Versprechen dann auch einhalten können für die entsprechend hohen Gebühren, die wir dann verlangen.
Genau. Das ist, die hoffentlich immer noch günstig genug sind, dass es sich lohnt zu verkaufen, was mich natürlich so ein bisschen zu dem Kundeneffekt bringt, ne? Also der Händler ist ja schön, aber wir lernen ja jeden Tag, die Händler sind eigentlich irrelevant. Es geht um den Endkunden, was ja auch so stimmt, was immer traurig ist zu hören, ein Stück weit, ne? Weil alle Händler sind ja auch Endkunden. Also unter dem Aspekt freut man sich. Aber wenn man jeden Tag gesagt bekommt, man ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, ist immer ein bisschen schade. Aber wenn wir jetzt mal die Kundenbrille auflassen, zu was führt das deiner Ansicht nach? Also ist es jetzt einfach lukrativer, noch mehr Billigprodukte auf deutsche Plattformen zu schwemmen? Oder haben wir tatsächlich einfach nur den Effekt, dass die ganzen tollen Produkte, die ja da auch verständlicherweise herkommen, einfach nur günstiger werden? Also wo würdest du den tatsächlichen Kundennutzen sehen?
Ja, wahrscheinlich beides. Und was wir es ist ja wirklich ein klassisches Plattformthema und Plattform etwas, da beschäftige ich mich seit den Nullerjahren. Und auf der einen Seite, worüber wir gerade gesprochen haben, haben Plattformen die Netzwerkeffekte, die Plattformen verursachen, dass sie unter den Plattformen zu einer Zentralisierung führen, also Winner takes all, ne, dass also Amazon entsprechend noch größer oder noch stärker, noch besser wird. Und gleichzeitig natürlich auf den Plattformen selbst, was man immer so Demokratisierung nennt, ne, dass halt mehr passieren kann, dass mehr Austausch stattfindet. Und ich glaube, billiger Produkte zu uns ja, aber das ist ja dann eher so der Effekt von der eigentlichen Tatsache, nämlich, dass der Handel selbst internationaler wird. Ne, und auch da haben wir das wieder. Das kam auch Thema, ne? Das wo es dann direkt von der chinesischen kleinen Fabrik dann in das Lagerhaus kommt und dann kommt es dann zu uns hier nach Hause. Und das ist ja dann hier auch etwas. Und das, da wird es dann, glaube ich, dann auch schon interessant, es kann ganz viele Effekte so etwas haben, ne? Wenn diese Infrastruktur da ist, die ist effizient und die funktioniert und du hast eine globale Logistik, die direkt an einem großen Absatzkanal dranhängt, da kann es zum Beispiel auch sein, dass wir sehr viel schnellere Dynamik jetzt auch wieder nochmal sehen an ganz vielen Stellen. Dass wir zum Beispiel indische Verkäufer hochkommen sehen auf einer Plattform wie Amazon zum Beispiel. Ne, das ist ja dann alles dann diese Kanäle sind dann da, diese Infrastrukturen, und die können dann genutzt werden, je nachdem, in welchen Ländern sie dann verfügbar sind. Und das ist ja dann für alle attraktiv, egal ob du jetzt aus China kommst, aus Indien oder Indonesien oder Südafrika oder wo auch immer, dass du dann gucken kannst, kann ich da von hier aus, und dann habe ich das Lagerhaus vielleicht gleich hier vor, in der Nebenstadt oder wo auch immer, und kann dann von da aus, bringe es dann dahin, und wenn ich das dann für mich ausgerechnet habe, lohnt es sich für mich, und dann habe ich auf einmal mit vergleichsweise wenig Overhead, kann ich in alle Welt verschiffen. Also nicht in alle Welt, aber in alle Länder, in denen dann Amazon Marktplatz in dem Fall dann zum Beispiel dann da ist. Und das ist, glaube ich, schon diese Verstärkung einer Internationalisierung, was wiederum dazu führt, ne, dass du natürlich dann so einen globalen Wettbewerb hast. Und das kann natürlich schon auch maßgeblich dann auf die Preise drücken, die dann bei den Endkunden dann überhaupt noch verlangt werden können.
Naja, jetzt haben wir ja die Kundensicht, das finde ich jetzt ganz interessant. Es ist ja letztlich auch ein bisschen eine Frage an die Endkunden, ob sie dann diese billigen Preise dann wollen auf Amazon. Da geht es ja auch ein bisschen wirklich um Amazon as a Brand. Wir hatten das schon diskutiert beim Thema Temu und Shein. Will man denn den Billigprodukten eine Plattform bieten? Amazon antwortet da ja mit einem klaren Jein auch, mag es ja einerseits, und andererseits wird ja auch auf Qualität geachtet. Aber jetzt mal vielleicht noch zum Abschluss. Kundensicht hat man, aus Plattformsicht macht es vielleicht auch total Sinn. Die Services, da ist vielleicht noch viel möglich. Man ist vielleicht Winner takes it all unterwegs. Aus Brandsicht jetzt nochmal. Also viele indische Brands, das war jetzt ein sehr cooles Beispiel, weil ich kenne keine einzige, ja, also zumindest nicht wissentlich, wahrscheinlich. Die Hälfte der Brands, die ich trage, werden irgendwo in Indien oder Pakistan gefertigt oder Bangladesch. Das ist aber eine andere Frage. Tatsächlich indische Brands. Und was macht es jetzt mit den großen internationalen Marken, die ja einen gewissen Anspruch haben auch und eine gewisse Power gegenüber den Marktplätzen, auch Amazon zu sagen, wenn wir da sind, braucht es ein bestimmtes Umfeld und vielleicht auch mit dem Wettbewerb, und wie können wir uns da am besten präsentieren? Würden die da voll draufspringen? Ich weiß es nicht. Ich sehe das irgendwie nicht. Beziehungsweise macht das was mit dem Thema Attraktivität, oder ist es Amazon einfach wurscht, weil sie sagen, wir sind so groß, ihr kommt an uns gar nicht vorbei? Weil für die Brands ändert sich vielleicht dieser Mix, und das kann dann schon schwierig werden im Thema Visibility. Wenn es dann stark über den Preis geht, sind natürlich hochpreisigere Marken unter Umständen nicht mehr so im Vordergrund. Es sei denn, du gibst wieder extra Kohle rein, ne?
Ja, ich glaube, das nur wenige Ausnahmen jetzt hier, sowohl in den USA als es auch hierzulande gibt, wo du sagen kannst, ich verzichte bewusst auf Amazon, ne? Also so Luxusmode, oder wenn du ein Apple bist, und selbst da gibt's dann entsprechend dann auf der Executive-Ebene, wo man sich dann irgendwie einig wird, dann gibt's da noch mehrere Gründe, die dann noch mit reinspielen, weil es verschiedene Produkte sich da berühren, der Konzerne. Aber ich glaube, von der Markenseite her, da gibt's gar nicht so viel Spielraum bei den Herstellern, da irgendwie dann zu sagen, das ist mir jetzt zu viel Ramsch, was hier stattfindet, da will ich dann vielleicht nicht damit konkurrieren. Interessanter wird es tatsächlich dann eher aus der Endkundensicht, wie sehr Amazon dann seinen Marktplatz im Griff hat, dass du dann noch zum Beispiel darauf vertrauen kannst, dass was du auf Amazon kaufst, dann auch entsprechend das Produkt ist, das du überhaupt willst, oder vielleicht ein Imitat. Also in den USA ist zum Beispiel ein riesiges Thema, dass man auf Amazon ganz oft, dass da chinesische Imitate ganz viel verkauft werden auch. Was natürlich auch wieder so ein klassisches Plattformthema ist, dass wenn du Self-Surf-Lösungen hast und auf so einer Größenordnung arbeitest, wie so eine Plattform wie der Amazon-Marktplatz, du natürlich nicht jedes Produktlisting überprüfen kannst oder gucken musst, sondern du musst dann halt auf bestimmte Mechanismen setzen, die niemals zu 100% sicherstellen können, dass da zum Beispiel keine Imitate stattfinden oder was auch immer. Und solche Lösungen hier können natürlich dazu führen, dass sich das verschiebt. Aber das sind dann auch etwas so in der Wahrnehmung der Kunden. Das ist ja auch alles, das passiert ja dann relativ langsam, bis sich das dann so in der Bevölkerung dann so durchsetzt. Und da würde ich jetzt mal darauf wetten, dass Amazon dann relativ zügig dann vielleicht darauf reagieren kann. Aber auch da kann es wieder sein, dass sie dann, ja, weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich eine Herausforderung, die dann damit einhergeht, weil das natürlich dann alles nochmal vielfältiger, kleinteiliger wird und alles, was damit einhergeht, das Plattformthemen. Also,
wundert mich, dass es schon bei dem Thema Imitaten noch kein Check-GPT gibt. Ne? Aber
das ist auch wieder tatsächlich etwas, wo KI sehr stark helfen kann, dann Dinge zu automatisieren und vorzusortieren und vielleicht auch zu flaggen.
Ja. Was mir noch beim Thema Hersteller Erinnerung geblieben ist, ist dein Abschlusssatz. Deswegen passt das, glaube ich, auch als Abschlussfrage hier ganz gut in deinem Newsletter. Du hast ja dann so ein bisschen, ich sag mal, die Antwort vorwegnehmend gesagt. Das wäre aber total lustig, wenn man auf der linken Seite mal schreibt, was eigentlich jetzt Amazon in der Wertschöpfungskette macht, und dann in die rechte Spalte mal schreibt, was ein Hersteller noch macht, oder ein Händler, in dem Fall ein Händler. Und ich habe das mal gemacht und mir ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel eingefallen, wenn man etwas aufschreibt und das direkt wieder challenge, ne? Also nach dem Motto, ja, Kreation, da fällt mir ein, naja gut, aber das können die Fabriken auch selber machen. Also da gibt's ja jetzt noch keine Hoheit, dass in Deutschland jemand Kreatives sitzt, sagt, ich sehe eine Rüschenbluse, und auf die Idee kommt kein anderer. Ne? Also das heißt, das können die auch machen. Branding, Maßnahmen, ja, das ist vielleicht so, aber dann bist du im Grunde schon bei, ich bin das Zahleschwein für Retail Media und die Fabriken letzten Endes. Und die Handelsfunktion, die ja ohnehin durchs Internet schon in vielen Facetten erodiert, die erodiert ja noch weiter. Auch so ein Resource Planning wird hinterher KI machen. Also alleine die Frage des Replenishments, ne? Werde ich jetzt noch mehr einkaufen müssen? Ja oder nein? Wie wird sich meine Nachfrage gestaltet? Das hast du eingangs gesagt. Das sind dann Datenservices von Amazon. Daher die Frage, wie viele Sachen hattest du denn noch stehen in der Spalte, die nur ein Händler machen kann und nicht Amazon langfristig? Selbst die Kundenanfragen kann ja ChatGPT inzwischen machen, ne? Wo ist mein Paket und so weiter.
Genau, nee, das war tatsächlich auch, war das, deswegen habe ich das geschrieben, so ein bisschen so, dass man sich selber Gedanken macht, wie sich die Arbeitsteilung entwickelt, ne? Zwischen der Plattform, also zwischen dem Marktplatz an Betreiber, Provider, und auf der anderen Seite dem Händler, der dann da drauf stattfindet. Und es verschiebt sich ja immer mehr, ne? Gerade wenn du nicht nur sagst, du machst jetzt du managst die gesamte Logistik von der Fabrik bis zum Marktplatz, wo es dann verkauft wird, bis zum letzten Meile, wo es dann abgegeben wird, sondern sagst auch noch, okay, ich mache auch noch Absatzprognose und passe dementsprechend, optimiere dann auch, wann wohin etwas geschickt wird und wann es irgendwo vor Ort dann im Fulfillment Center dann liegt. Mhm. Das ist ja dann wirklich das am Kern der unternehmerischen Tätigkeit, wenn du dir überlegen musst, wann, was kann ich wie viel absetzen, wo gehe ich ein Risiko ein und so weiter. Und das ist ja nicht nur für Amazon, das ist ein riesiges Thema für KI und Machine Learning und so etwas, worüber wir uns als Gesellschaft und als Wirtschaft in den nächsten 10+ Jahren sehr intensiv damit beschäftigen werden müssen, weil das tatsächlich ein großes Thema ist, dass durch Machine Learning eine Basis geschaffen wurde, eine technologische Basis, ganz viel unternehmerische Entscheidungen zu zentralisieren bei solchen Dienstleistern und was das dann bedeutet für die Arbeitsteilung in der Wirtschaft, ne? Weil du dann natürlich dann auch im nächsten Schritt, ist natürlich dann die Frage, ne? Warum braucht es dann überhaupt noch Händler oder warum braucht es dann zum Beispiel noch, mal ein anderes Beispiel zu nennen, ne? Du bist ein Landwirt und du musst überlegen, wann bestellst du das Feld und wann erntest du, also, beziehungsweise wann erntest du es ab, wie ist die Entwicklung, was Regen angeht und so weiter. Und dann hast du einen Anbieter wie dir zum Beispiel, die autonome Landwirtschaftsmaschinen bauen, im großen Stil, US, der größte Traktor- und Landwirtschaftsmaschinenhersteller USA, dir, die machen mittlerweile ganz viel da in dem Bereich. Und im nächsten Schritt ist nicht nur autonom und dass du dann sagst, dass du in deinem Büro sitzt als Landwirt und sagst, jetzt fahr los übers Feld, ich muss nicht mehr draufsetzen, aber ich sage, dass du jetzt losfährst. Und im nächsten Schritt ist dann irgendwo ein Datencenter, wo dann dir aggregiert von allen Landwirten sagt, dann hat es die letzten 10, 20 Jahre, da sollte man das machen, wenn die Wetterprognose jetzt so und so aussieht, da kommst du natürlich auf viel bessere Effekte. Das kannst du jetzt, dann ist der erste Schritt, du kaufst das als eine Dienstleistung zu. Und der nächste Schritt ist, dass dann dir dann vielleicht die ganze dein Land gut einfach aufkauft und es dann selbst macht, weil was machst du denn alles noch, außer noch dann das Land zu besitzen? Und das ist genau das Gleiche hier bei dem Händler, ne? Ja. Da finden schon seismische Verschiebungen statt, über die es sich lohnt, nachzudenken. Als Unternehmen, wenn man an irgendeiner Stelle da sitzt und hier ist man dann halt als Händler dann so ein Mittelsmann, bei dem sich dann wirklich dann die Frage stellt, was bringe ich selbst in diese Wertschöpfungskette ein, was mir nicht mittel- oder langfristig wegerodiert.
Also aus meiner Sicht ist das wie so ein faustischer Pakt, den Händler eingeht. Ja, ja. Zum zweiten Mal. Also der erste Pakt war überhaupt auf Amazon zu gehen. Da habe ich mich in eine gewisse Abhängigkeit begeben. Das ist bei Marktplatz-Business leider so. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und jetzt kann es wieder zu einer Situation kommen, dass ich sage, wenn ich das mache, kann ich aufgrund der Tatsache, dass ich überhaupt einen ersten faustischen Pakt eingegangen bin, muss ich jetzt auch den zweiten eingehen, um überhaupt noch gewisse Rentabilitäten, Effekte zu heben und gebe aber immer mehr aus der Hand. Und den dritten kann ich halt nicht mehr eingehen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich das Problem halt viel früher, ne? Also es ist ein bisschen lebensverlängernde Maßnahme. Aber deswegen ist in der Tat auch die Frage spannend, wer das dann tatsächlich nutzt oder ob jetzt mal jemand sagt, nee, ich möchte mich nicht mehr in diese Abhängigkeit begeben. Und die Härte der Abhängigkeit hängt eben auch davon ab, ob ich diese Services öffne für andere. Also quasi eine Plattform bereitstelle, die auch dann andere Marktplätze nutzen können. Ähnlich auch wie Last Mile, ne? Also ich meine, wir sind jetzt in Deutschland nicht gerade gesegnet mit wirklich guten Last-Mile-Anbietern. Es gibt wenige und die wenigen sind dann aber auch, wie das in Oligopolen oft ist, auch nicht sonderlich gut. Also das könnte natürlich was wirklich volkswirtschaftlich Sinnstiftendes sein. Oder ich schließe den Markt ab, weil ich es kann und fresse mich durch die Felder, um es in einem anderen Beispiel zu sagen.
Ja, da machen wir den Amazon jetzt zum Mephisto, ne? Das ist natürlich auch etwas schwarz-weiß-malerisch, weil das Feld ist bestellt, würde ich jetzt auch mal sagen, um auch im Thema zu bleiben. Ausreichende Antworten. Ich glaube, gegen Ende in der philosophischen Runde kann man, glaube ich, feststellen, dass es da schon auch Perspektiven gibt, ne? Es gibt natürlich sozusagen betriebswirtschaftliche Draufsichten und da ist es alles sehr beeindruckend, muss ich jetzt sagen, als Nicht-Wirtschaftler. Höre ich mir das an und lies das und denke mir immer, wow, das ist schon alles ziemlich stark. Dann gibt es vielleicht eine moralische Betrachtung, da geht es dann um den faustischen Pakt, wo man sagt, boah, ist es eigentlich alles so nötig? Was macht das eigentlich gesellschaftlich? Ja? Und dann gibt es vielleicht auch noch einen operativen Bereich, wo man sagt, wie gut machen die das dann, wenn sie es machen? Also ist die Abhängigkeit vielleicht dann gar nicht so schlimm, weil da gibt es dann schon eine Win-Win-Situation, weil am Ende wollen ja alle dran was verdienen. Und die einen vielleicht mehr und die anderen weniger, aber dafür haben sie auch andere Ausgangssituationen. Also da, glaube ich, diese Ebenen auseinanderzuhalten, gibt es unterschiedliche Betrachtungen. Das ist ja das Schöne, der gute alte Kontext, ja. Und ich wollte jetzt dann damit mit dieser sehr umfangreichen Diskussion zu dem Thema eigentlich zum Ende von Amazon kommen. Aber einen habe ich noch.
LinkedIn-Liebe.
Denn, kleiner Einschub, wenn wir schon über Amazon reden, kam ja jetzt vor sehr kurzem die Meldung rein. Und es passt zu dem Thema, was du gesagt hast, so auch, ne? Wo verrichte ich eigentlich wie meine Arbeit? Im anderen Sinne, Amazon ruft die Mitarbeiter zurück ins Büro, und zwar 5 Tage die Woche. Ich zitiere mal kurz den Spiegel, damit wir hier wissen, wovon wir reden, weil wenn es der Spiegel sagt, dann stimmt's. Amazon-Angestellte sollen bald wieder 5 Tage pro Woche ins Büro kommen. Das gemeinsame Arbeiten sei effizienter und schweiße die Teams mehr zusammen, argumentierte Konzernchef Andy Jassy in einer E-Mail an die Mitarbeiter. offensichtlich nicht nur an die Mitarbeiter. Aktuell darf man bei Amazon grundsätzlich 2 Tage pro Woche im Homeoffice bleiben. Jetzt gibt es zumindest in der Führungsetage den Wunsch zur Return-to-Office-Bewegung. Da wird von einer Bewegung gesprochen. Das finde ich immer besonders schön. Als ob das irgendwie, naja, egal.
Du musst dich ja bewegen, ne? Wie willst du sonst ins Office kommen?
Nämlich der Rückkehr ins Büro. Das ist die Bewegung. Ja. Die neue Regelung solle von Anfang Januar an gelten, damit die Beschäftigten ihre Lebensumstände daran anpassen könnten. Also Kinder wieder rückgeben und einfach nicht mehr in die Schule schicken, kein Essen mehr zu sich nehmen mit den Kindern und so weiter. Finde ich gut.
Einfaches,
ja. Das Thema hat natürlich eine unglaubliche Tiefe, das wissen wir, und da hat jeder seine Meinung dazu. Ich habe die Kategorie lautet der LinkedIn der Woche, weil ich höre und sehe Marcel schon hier mit den Hufen scharren und die Ohren glühen und die Lippen beben, ja. Weil, ja, was ist da los? Was macht das mit dir?
Was macht das mit mir? Also, wenn ich das so lese, muss ich erstmal sagen, ich habe grundsätzlich das Problem nicht verstanden. Ich sehe doch 5 Tage ins Büro und 2 Tage in Woche Homeoffice. Eine Woche hat doch 7 Tage. Verstehe ich das Grundproblem irgendwie nicht.
Also gut, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Am Wochenende, ne, was willst du da sonst machen, außer wie noch eine Pipeline nach Vietnam legen, um dich an einer Fabrik, ne, mit einem Lager anzudocken. Das kriege ich auch am Wochenende hin. Aber Spaß beiseite. Das, also was mich wundert, weil es nur, wie du sagst, hochemotionales Thema. Und da kann man tatsächlich beliebig lange diskutieren, ob es Sinn macht oder nicht. Um es mal auf den Punkt zu bringen und dass nicht die Leute gleich abschalten und uns mal wieder massenhaft mit E-Mails zuschütten, aber diesmal mit Kritik sozusagen. Sei gesagt, natürlich ist es Quatsch, Leute 5 Tage ins Office zurückzuzwingen, die sozusagen aus guten Gründen ja ihre Lebensumstände mal angepasst haben. Und das wieder rückabzuwickeln, macht natürlich keinen Sinn. So müssen wir nicht mal diskutieren. Schon alleine die Endgültigkeit, ne, so genau wie nur Homeoffice keinen Sinn macht, macht auch nur 5 Tage Woche im Office keinen Sinn. Das, was ich spannend finde, ist, wenn man, das ist ja auch durch LinkedIn gegangen, dieser Habitus, dass alle dann schreiben, erstmal den Link zu den eigenen Job anzeigen, ne? Also als wäre sozusagen der aus deutscher Sicht völlig überbezahlte Amazon-Mitarbeiter bereit für Startup-Hungerlöhne zu arbeiten. Ne? Da würde ich sagen, also ja, das sind alles Altruisten, aber weiß ich auch nicht, ob die das täten, aber das nur am Rande. Aber grundsätzlich der Annahme zu frönen, wie dumm das sei, wo doch die Flexibilität vom Homeoffice jetzt belegt und überlegen sei. Und das finde ich tatsächlich schwierig, weil die hier auch angeführten Gründe, also Team zusammenschweißen, gemeinsame Arbeiten sei mitunter effizienter und so weiter, das sind ja Dinge, die sind ja nun nicht von der Hand zu weisen. Also die Älteren erinnern sich, das war vor Corona gang und gäbe, ne? Dass man tatsächlich jeden Tag ins Büro ging. Und das kann man argumentieren, ja, wir hatten damals nicht so viele Videokonferenzen und ich kann mich auch erinnern, ich habe ja bei Otto in einem Großraumbüro gesessen mit sehr vielen Telefonaten, also Festnetzgeräte, da standen, glaubt man gar nicht mehr, da standen Telefone auf dem Tisch, die waren mit einem Kabel in einer Telefonbuchse. Unfassbar. Da ging Ruf ab, da stand eine Nummer drauf. Ne? Also nicht dein Name bei Teams klicken, sondern du hattest, das war auch so ein Plastikhörer, den du halt genommen hast. Ne? Und nichts mit Headset. Nee, da musstest du noch, da hattest du auch keine langen Telefonate, weil du den Oberarm gar nicht hattest von der Muskulatur her. Also aus diesen Zeiten kommen wir noch. Aber es macht doch hochgradig Sinn, und das muss auch allen klar sein, dass wenn ich insbesondere in Teams arbeite, eine Teamarbeit Sinn ergibt. Ja, ich kann ja auch nicht Bananenflanken alleine im Garten üben. Ne? Oder ein Doppelpass alleine geht beim Fußball auch nicht.
Also der Vergleich lässt mich jetzt ganz kalt, muss ich sagen.
Der lässt sich kalt, ja, das habe ich mir gedacht. Aber es ist einfach die Annahme, nur weil die meisten Leute inzwischen mit Instagram-Posts, Social-Media-Posts und Coden und Per-Mitteilungen schreiben ihr Geld verdienen, was man sehr, sehr gut zu Hause machen kann, ohne dass man gestört wird, heißt ja nicht, dass wenn ich in verteilten Arbeitsfeldern, Arbeitsprozess unterwegs bin, es offensichtlich sehr gut ist, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn ich jetzt schon höre, dass man selbst als Bauer nicht mehr aufs Feld muss demnächst, ne? Aber wir reden jetzt über Leute, die ja eigentlich sehr digital arbeiten. Ich glaube, sogar Zoom hat seine Mitarbeiter ins Lager zurückgerufen. Das ist ungefähr so, als wenn in der McDonald's-Kantine den Leuten Pommes verboten wird, weil es ungesund ist. Ne? Also da muss ja was dran sein. Und so zu tun, als wäre das ein völliger Bullshit, ne, überhaupt drüber nachzudenken, finde ich schon krass. So, natürlich, 5 Tage Woche in Extremität, müssen wir nicht mal diskutieren. Aber, und man weiß natürlich nicht, ob das nicht eine neue Management-Methode ist, die wir auch dieser Tage kennengelernt haben, dass man einfach das so unattraktiv macht, dass Leute gehen. Ne, kann man auch machen.
Kann man auch machen.
Mensch, wir wollen ein paar Leute raustun, aber ob man dann wirklich die Schlechten raustut oder nicht doch die Guten, man weiß es nicht.
Marcel Brindhöpke, dein Blutdruck. Ja, ich will mal kurz den Marcel Weiß fragen, ob er.
Genau, ich atme aus und ich lasse meinen Namensvetter ran.
Ob er denn gern die Pommes lieber zu Hause dann alleine isst oder mit den Kolleginnen und Kollegen dann direkt zu McDonald's fährt und das Beispiel aufzugreifen und gemeinsam den Feierabend mit Pommes und Coke Zero zu begehen.
Ich bin, glaube ich, auf der Welt der letzte Mensch, der da eine Meinung dazu haben könnte oder was oder diese Frage beantworten könnte, weil ich bis auf Praktika, die ich im Studium gemacht habe, nie in Büros gearbeitet habe mit anderen Kolleginnen zusammen, weil ich schon immer Freelancer oder von zu Hause gearbeitet habe. Also wenn, dann sitze ich irgendwo alleine und esse Pommes.
Dann hast du alles richtig gemacht und musst dich mit diesem Problem nicht rumärgern. Sehr, ja, das ist schon hervorragend.
Na, also ich finde es tatsächlich interessant. Ich glaube, am interessantesten, also finde ich zumindest dann hier die Frage, was Marcel dann so gegen Ende dann so ein bisschen so angedeutet hat, nämlich was das dann für als Präselektionseffekt für die Mitarbeitenden in den Unternehmen hat, ne? Dass man dann, ist es egal, dass man das bei Amazon dann alle wieder ins Büro müssen, oder wird dann vielleicht, werden sich vielleicht dann manche dann nicht da bewerben und sind das die mit hohem Talent oder die sowieso keinen Bock haben zu arbeiten oder wie auch immer, ne? Das sind ja dann so Fragen, das wird, glaube ich, jetzt interessant werden. Jetzt, naja, gut, es dauert, bis man die Effekte sieht, aber ich glaube, dass wir jetzt durch die Pandemie, dadurch, dass das gekommen ist, wir jetzt schon sehen, gibt Unternehmen, die arbeiten hybrid, es gibt Unternehmen, die sind fully remote, automatic, die Macher von WordPress, dem bekanntesten CMS der Welt, die sind zum Beispiel fully remote.
Ja, oder GitHub.
Oder GitHub auch, ja? Ja. Zapier zum Beispiel auch, so das Automatisierungstool, auch voll remote. Und das kann halt funktionieren, ne? Aber das ist halt tatsächlich auch so etwas, ich weiß nicht, welches Unternehmen das war, es kann sein, dass das Zapier war. Was die machen ist, die machen einmal im Quartal ein Retreat, indem sie vorher schon die ganze, schon richtig durchplanen, alle Abteilungen machen, das ist das Thema, über das wir reden müssen, da ist da wirklich so ein Meeting-Marathon und Absprache-Marathon, und dann wird quasi im Team erarbeitet und festgelegt, was dann in der nächsten Zeit dann erarbeitet wird, und dann geht man halt sozusagen wieder in die Homeoffice in der ganzen Welt und arbeitet das dann, bis man dann im nächsten Quartal sich wieder trifft, um das zu machen. Und ich glaube, das sind so Ansätze, die können funktionieren, wenn man sagt, wir machen jetzt hier auch Remote oder Hybrid und wir machen alles hier den ganzen Tag Zoom-Meetings und mal hier, mal und da ein bisschen. Da macht man halt einfach nur ein Remote-Meeting Wildwuchs, würde ich jetzt mal sagen. Also ich sehe das zumindest bei manchen Leuten, dass das so der Fall ist. Und das ist natürlich dann schwierig. Und da glaube ich, dass wir da, das ist ganz interessant, dass wir da so eine Ausdifferenzierung sehen, wie so Büroarbeit auch unterschiedlich aussehen kann und wie das dann tatsächlich dann auch sich so auswirkt, ob man dann jetzt, ne, so vor Ort Büro, ob das dann egal ist, was so Fachkräftemangel angeht, oder ob das dann wesentlich ausschlaggebend dann sein wird. Ich glaube, das wird man dann in ein paar Jahren, wird es dann ausführliche Untersuchungen dazu geben. Das wird sehr interessant sein, was da rauskommt.
Das wollte ich auch gerade noch sagen. Das wird man wahrscheinlich auch wieder in ein paar Jahren erst sehen können.
Ja.
Vielleicht noch von mir kurz. Ich bin da ja irgendwo dazwischen. Also ich finde diese sehr kurze Erregungsleitung, die da herrscht jetzt in der LinkedIn-Bubble zu dem Thema, auch amüsant, als ob das jetzt wieder mal was Böses wäre, dass eine Firma seine Leute zurückhaben will. Es gibt gute Gründe dafür. Ich bin aber auch Familienvater und arbeite auch, Marcel, wie du, schon lange in einem hybriden Homeoffice-First-Konstrukt sozusagen. Auch vorher schon als Freelancer und Agentur und so weiter. Lange Jahre, ganz früher in der Küche gearbeitet, was wirklich nicht schön ist. Da würde ich lieber jeden Tag ins Büro fahren, aber das ist ein anderes Thema. Also ich meine in meiner Küche, nicht in einer Küche in einem Restaurant. Das wäre wieder schön gewesen, sondern mangels dritten Raumes.
Also quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, kann man so sagen. Also auch wenn es
Tellerwäscher zum Podcaster immerhin mal erstmal.
Zum Podcaster, ne? Ja.
Und ich genieße das natürlich sehr, diese Zeiteinteilung und mit den Kindern und dann auch hier sein. Für das Familienleben ist es mal ein ganz privater Grund. Gibt's überhaupt kein Argument dafür, das jemals ganz wieder rückgängig zu machen. Das zweite ist ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist auch die Thema Attraktivität Arbeitgeber. Amazon, ja, ist sowieso in jedem Land, aber auch da gibt's Headquarters. Und wenn ich jetzt sage, ich will mich jetzt bei Amazon bewerben und man findet sich vielleicht sogar toll in der Bewerbung und so weiter. Das heißt aber, weiß ich, wo jetzt das Headquarter ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ist jetzt mal wurscht. Ich komme auf jeden Fall von 600 Kilometer weg. Das gibt's ja in Deutschland auch. Und es das heißt, du musst dann dahin zum Arbeiten kommen. Ist das echt ein Faktor? Anstatt zu sagen, du kriegst einen Homeoffice-Vertrag und wir treffen uns, wie du sagst, Marcel, einmal im Monat oder zweimal im Monat. So haben wir das übrigens auch bei uns in Ansbach. Wir haben auch Leute, teilweise aus ganz Europa, aber auch aus Deutschland, die dann zu bestimmten Projekttagen, bestimmten Leadership-Tagen, wie auch immer, sich im Hauptquartier versammeln. Da geht auf der Strecke auch viel verloren. Kreativarbeit, Teamarbeit lässt sich nicht ersetzen. Das ist meine Erfahrung nach den all den Jahren Zoom, Teams, Google, Hangouts, you name it. Kannst vergessen, da musst du zusammen in einem Raum schwitzen und dann kommt auch dabei was raus. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Mehr denn je, das zu wissen, dass das wichtig ist. Aber Attraktivität, zu sagen, ich könnte ja auch mal für eine englische Firma arbeiten, weil ich von zu Hause aus arbeiten kann, ist doch großartig. Also das ist, glaube ich, für die Generation auch, die jetzt kommt, also ich gehe ja schon zum anderen Ende hin, ja, entgegen. Aber die Generation, die jetzt kommt, die 20, 30 sind, die gerne international arbeiten, die vielleicht auch gerne mal umziehen, aber vielleicht auch mal nicht, die dann ihre erste Beziehung haben und wollen dann irgendwo sich setteln, haben aber Bock auf einen internationalen Konzern und das wird dann ermöglicht. Da finde ich das schon ganz stark, dass man das auch beibehält, muss ich sagen jetzt mal so.
Man muss das natürlich auch alles vor dem Hintergrund sehen, dass wir gerade hier in Deutschland und vielen anderen westlichen Ländern auch vor einer demografischen Herausforderung stehen, was den Fachkräftemangel angeht oder was überhaupt Arbeitnehmende angeht. Und da muss man sich als Arbeitnehmer schon, glaube ich, auch überlegen, klar, das gibt viele Gründe für vor Ort, Teamarbeit und so weiter. Aber wie kann man das, ne, wie du schon sagst, für die jetzige Generation, wie kann man das attraktiv machen? Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Projekt gemacht für die AWO. Also wer die AWO nicht kennt, ist der größte Arbeitgeber Deutschlands mit Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kitas und so weiter. Da ging es um Digitalisierung und Personalführung und so weiter. Und da haben wir einige Interviews geführt. Und das war sehr interessant. Es war völlig egal, mit wem wir gesprochen haben, auf der Kreisebene, Länderebene, wie Bundesland ist das organisiert. Und die haben alle gesagt, dass sie wirklich händeringend schwer, also gerade so Pflegekräfte und so weiter, sehr herausgefordert sind, entsprechend viele Arbeitskräfte zu finden und dass sie sehr viel Zeit damit verbringen, den Leiterinnen und Leiterinnen von den Einrichtungen, von den Pflegeheim, Kita und so weiter, denen beizubringen, dass es nicht mehr so ist, dass die Leute sich bei ihnen bewerben, sondern dass sie als Arbeitgeber sich bewerben müssen. Sie müssen sich attraktiv machen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die AWO, sondern auch mittlerweile auch für Startups oder wenn man ein bisschen ein größeres Unternehmen ist und dann vielleicht auch mit den coolen Startups konkurriert und so weiter um Talente, dass man sich da wirklich so Gedanken machen muss, wie mache ich mich als Arbeitgeber attraktiv? Und das ist da hat sie so vom Mindset, das dreht sich so ein bisschen aufgrund eben der demografischen Entwicklung.
Mhm. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja mal im Krankenhaus gearbeitet. Ich war ja mal Krankenpfleger in einem früheren Leben. Und es war noch in den grauen Zeiten, Ende der 90er, da war das echt noch anders. Vor Digitalisierung, es war noch eine hochanaloge Welt. Da musste sich, das weiß ich, der Arbeitgeber noch nicht attraktiv machen. So viel kann ich da sagen.
Aber ganz wenig Homeoffice, ne?
War auch ganz wenig Homeoffice. Ja. Es war überhaupt wenig Office. Ja. Und wenig Home. Aber gut, so viel dazu. Wir werden das beobachten. Ich finde, Marcel, das ist ein guter Punkt. Wir gucken es ein paar Jahre an und machen dann in Folge 120 nochmal ein Recap zum Thema, wie hat sich denn jetzt die Arbeitssituation verändert? Weil wenn das, zu dem wir jetzt als letztes kommen, sich weiter so entwickelt, dann ist sowieso egal, was wir machen, dann ist alles gut. Nämlich
die Zahl der Woche.
Genau, wir haben mal wieder eine Zahl der Woche und die lautet 0,2. Also zugegeben, das ist ja überhaupt keine imposante Zahl an sich. Aber um den Kollegen Brindöpke zu zitieren, der Kontext macht die Musik, ne, wie immer. Denn die Zahl bezieht sich auf den Rückgang des Umsatzes des Onlinehandels im Kalenderjahr 2023. Das habe ich einem Artikel der Logistik heute entnommen. Da ist ein längerer Bericht drin. 2022 betrug der Rückgang noch 2,8%. Das sind also 0,2 ja quasi ein positiver Stillstand. Das kommt ihm zumindest ziemlich nahe. Nicht nur mathematisch. Ja. Ich zitiere ganz kurz zur Einordnung den Lars Hofacker. Der wurde da auch zitiert in einem Artikel. Der leitet den Forschungsbereich E-Commerce beim EHI, die diese Erhebung durchgeführt haben. Mal wieder, die hatten wir schon mal, Marcel, stimmt's?
Genau, und ja. ECDB, der Fairness habe ich, glaube ich, beide.
Stimmt, sind beide dabei. Also, damit hat sich der Corona-Boost nivelliert und der Onlinehandel bewegt sich wieder auf der Entwicklungskurve, die ohne die Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Für das laufende Jahr erwarten wir bei den Umsätzen der Top 1000 Online-Shops ein moderates Wachstum von 1,1% nominal. So, jetzt sind wir ja grundsätzlich immer kritisch gegenüber so Trendzahlen. Das hatten wir vor einigen Ausgaben schon mal. Aber jetzt habe ich gedacht, doppelte Marcel Power heute, Leute heute, die sich auskennen, Frage in die Runde, kann man jetzt wieder die Korken knallen lassen, so ohne an morgen zu denken im E-Commerce? Ist es jetzt wieder soweit oder was ist da?
Ja, also ich habe auch gedacht, die 0,2 sind die Promillezahlen, die wir hatten, nachdem wir diese Nachricht gelesen haben. Ich kann mal anfangen und Marcel kann das, glaube ich, noch ein bisschen umfassender auch dann bewerten. Ich glaube, das, was der Lars da schreibt, das betrifft es schon ganz gut. Also der Rückgang, den wir hatten, war ja im Grunde eine Ausgleichsbewegung durch das, was wir in den Corona-Jahren erlebt haben. Das hat natürlich einige Fans der Innenstädte haben natürlich gedacht, super, ne, Stationärhandel kommt wieder, das mit dem E-Commerce können wir wieder lassen. Das ist natürlich aus diversesten Gründen Quatsch. Aber wir hatten natürlich eben eine Phase, die für den E-Commerce schwierig war. Das war ja gar nicht so sehr, dass wir nicht mehr gewachsen sind, sondern dass alle Ressourcen aufgebaut wurden, um zu wachsen und sozusagen diesem Turbo-Wachstum, was wir da in diesen 2 Jahren hatten, zu begegnen. So, und das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn du sozusagen was aufbaust und dann ist aber das Hochwasser weg, ne, dann bleibt halt der Schlamm übrig und der Bodensatz, die Sedimente, die du erstmal wieder aus einer Organisation rausbekommen musst. Hashtag Homeoffice, um nochmal kurz zurückzukommen. Aber Spaß beiseite. Also du hast natürlich dann Aufholeffekte und deswegen mussten jetzt Dinge erledigt werden. Das war auch eine Zeit, wo man sich dann sehr stark sozusagen nicht mehr über Wachstum definiert hat, sondern über Rentabilisierung. Und dass es jetzt sozusagen so langsam wieder aufwärts geht, ist nicht verkehrt. Allerdings muss man auch dazu sagen, es sind halt sehr, sehr viele Faktoren. Das ist grundsätzlich eine konjunkturelle Frage. In was wird konsumiert? Das wird natürlich jetzt auch in jeder Branche wird es anders aussehen. Wir haben grundsätzlich Branchen, die überhaupt erstmal vor einer Digitalisierung stehen. Dann haben wir andere Branchen, die da eigentlich schon, die wahrscheinlich ihr natürliches Maximum schon erreicht haben. Wenn ich an Fashion denke zum Beispiel, die sind ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Von daher würde ich das auf der Ebene auch gar nicht weiter hochhängen. Ja, wir sind wieder auf einem Vorkriegsniveau, hätte ich fast gesagt, Vor-Corona-Niveau. Aber das heißt nicht, dass jetzt alles gut ist und wir müssen genauso weiterarbeiten. Und die grundsätzlichen Probleme im Onlinehandel meines Erachtens waren nicht das fehlende Wachstum der letzten Jahre, sondern viele manuelle Prozesse, wenig Technisierung. Was bedeutet AI für uns? Wie kann man für den Kunden relevante Angebote schaffen? Wie können die Services gut werden? Wie kann man ein Geschäftsmodell überhaupt im E-Commerce bauen? Wir haben ja auch eine eigene Rubrik Insolvenz der Woche, wo wir mehr Modemarken begrüßen als der herkömmliche Käufer in der Hamburger Innenstadt.
In der Innenstadt, ich wollte gerade sagen, kein, ist ja auch nicht schwer.
Pun intended. Also das ist schon Wahnsinn und diese Rückgänge zeichnen sich nicht davon aus, dass man aus Versehen mal ein Jahr lang nicht gewachsen ist, ne? Sondern dass es fundamentale strukturelle Schwierigkeiten gibt. Und das ist jetzt sozusagen dann für diese weiterhin strukturelle Arbeit meiner Ansicht nach ein Rückenwind. Aber jetzt zum Korkenknallen, das kannst du machen, aber wenn du halt nur stilles Wasser drin hast, dann ploppt's auch nicht.
Okay, das soweit. Herr Bredöpke, Herr Weiß, bitte.
Ja, was soll man da noch anfügen? Also ich stimme dem zu. Ich finde es, was ich interessant finde, ich bin ja jetzt jemand, der jetzt auch mehr von außen auf die Branche guckt als ihr jetzt, auch wenn ich mich auf einer strategischen Ebene da intensiv auch mit vielen Themen auseinandersetze. Und der Onlinehandel ist von einer Extremsituation, also Pandemie, stationäre Läden sind geschlossen, alles kauft online, zu einer anderen Extremsituation übergegangen, und zwar der Ukraine-Krieg, Energiekrise, alles Ungewissheit, Konsum bricht ein. Nichtsdestotrotz, als die Pandemie anfing, 2020 die Lockdowns anfingen, war meine Arbeitsthese, dass jetzt dadurch, dass man gezwungen ist, online einzukaufen und Gewohnheiten aufgebrochen werden, dass man auf einmal, ne, wenn man sonst sehr es immer noch okay findet, da zu kaufen, auf einmal feststellt, ach nee, das kann ja hier viel besser funktionieren, wenn ich das einfach hier direkt mir so liefern lasse, dass da eine Entwicklung vorgezogen wird und wir auf einem sehr viel höheren Niveau landen werden, was nicht passiert ist. Ne? Also wir sind ein bisschen nach oben, dann sind wir wieder runtergegangen und jetzt sind wir so, als wenn nie was passiert wäre, als wenn diese Gewohnheiten nie aufgebrochen worden wären. Und das finde ich interessant und das ist schon etwas, wo man als Branche drüber nachdenken sollte, warum ist das so? Und ich glaube, dass das schon maßgeblich damit zusammenhängt, dass der Onlinehandel, um da jetzt meinen inneren Jochen mal zu channeln, an ganz vielen Stellen einfach gerade so gut genug ist, aber eben nicht das wirkliche Potenzial ausschöpft, das online da ist. Ne, und um nochmal weiterhin auch auf ein Argument zu machen, was Jochen ja auch ganz viel in Exchanges macht. Es wird Trübsal hier in Deutschland geblasen, aber wenn man mal international guckt, ne, also die Chinesen greifen an, Südostasien, in Indonesien, da geht's auch voran international, wenn man sich anschaut. Es ist nicht so, dass wir global irgendwie jetzt da diese Probleme haben. Natürlich ist immer, Deutschland haben wir natürlich auch nochmal besondere Herausforderungen gehabt durch das ganze Energiethema und alles, was uns hier trifft. Aber ich bin persönlich auch der Überzeugung, dass der Onlinehandel ganz oft nur funktioniert, weil die Leute eben Dinge kaufen müssen. Nicht, weil es so gut ist. Das gilt noch mehr für den stationären Handel. Dass halt, man muss halt Dinge kaufen, man muss halt Lebensmittel kaufen oder neue Kleidung, wenn was kaputt geht oder wenn man sich im Gegensatz zu uns regelmäßig modisch anziehen möchte. Also nichts gegen eure Kleidung. Aber ne, also, ne, das
ist schon richtig.
Das hat er nochmal hingelegt am Schluss, du. Jetzt
recht oder recht.
Aber das spielt alles, ich glaube, dass das schon stark mit reinspielt. Und wenn der Onlinehandel von der User Experience, ein Interface und alles, sehr viel weiter wäre, dann würde das ganz anders aussehen. Und ich meine, er ist halt besser als viele als der stationäre Handel und Online Pure Player sind besser als Omnichannel Anbieter, die sich mit sich selbst verzetteln und so weiter. Also man sieht es ja ganz viele Sachen finden ja nicht statt, weil die Leute begeistert sind, sondern trotz des konstanten Frustes. Also ich habe das schon auf dem Podcast erzählt, wenn ich neben meiner Frau sitze, wie sie frustriert irgendwie bei H&M online versucht, etwas zu kaufen oder sowas. Und das sind, wo man sagt, ja, guck doch mal, wie gut die H&M-App hier in den Charts ist und so weiter. Ja, das ist wegen der Marke, weil man das kennt. Und dann nutzt man das halt und dann ist man halt wieder frustriert, weil wieder alles aus schief gegangen ist oder wie auch immer. Und ich glaube, dass man hier vor allem an den Zahlen sieht, dass der Onlinehandel sein Potenzial nicht einmal ansatzweise ausschöpft. Und nach wie vor ist es, ich bin der absolut der gleichen Meinung wie Jochen, was er auf Exciting Commerce und bei uns im Podcast sagt, es ist nach wie vor eine Wachstumsbranche, die noch sehr viel mehr vom Gesamthandel übernehmen kann, wenn sie auf der Modellseite besser wird, bei der Kundenansprache besser wird, bei den näher an den Problemen und Herausforderungen der Kunden dran ist, was sie eigentlich lösen wollen. Und wenn wir diese Themen angehen, dann würde man wahrscheinlich gar nicht mehr so über diese Zahlen reden müssen, weil es dann allen sehr viel besser gehen würde.
Also jetzt am Schluss hast du mich wieder eingefangen. Kurzzeitig habe ich mich gefreut, zur Widerrede anzuheben. Aber gegen Ende stimme ich komplett zu. Eine Sache, aber das wäre, glaube ich, ein Thema für irgendeine Episode, wo wir am besten dich und vielleicht den Jochen dann auch nochmal einladen, weil beim Thema Experience und Kundenfreude am Einkauf bin ich komplett anderer Meinung, denn ich bin der Meinung, dass es viel mehr Freude macht, online einzukaufen mittlerweile, als in 90% des stationären Einzelhandels.
Ja, das stimmt.
Ne,
das
in unserem Land.
Aber dann orientierst du dich ja an denen, die wirklich schlecht sind. Also ich meine, das ist halt noch viel, es gibt ganz viel Brachland. Es gibt noch sehr viel mehr Potenzial, um
absolut zu sein. Absolut. Und da sind wir ja froh. Das ist ja die positive Aussicht jetzt zum Ende dieser Episode. Wir wollen ja dafür sorgen, dass aus 0,2 irgendwie Minuszahlen werden, also Wachstumszahlen, nicht oder Pluszahlen in dem Fall. Insofern finde ich das ja auch gut, aber das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Das ist auch das, warum ich gerne eure Podcasts auch anhöre, weil ich da durchaus konträr bin, aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Finde ich aber super. Insofern, glaube ich, haben wir heute mal end-to-end diskutiert, sage ich mal, und Amazon durchexerziert, was mir eine große Freude bereitet hat. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank an den zweiten Marcel in der Runde heute, Marcel Weiß. Das war ganz großartig. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wow.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja,
sehr gerne.
Natürlich auch an dich, Marcel. Aber ich meine, wir sehen uns jetzt und hören uns jede Woche. Aber heute ist so eine Runde, wo man sich einfach mal bedankt. Du hast mich vorhin hochleben lassen. Und ich danke dir auch für die ausgezeichnete Vorbereitung des Amazon-Teils dieser Sendung. Und wir freuen uns auf Reaktionen. Du at tradebyte.com. Wer will, gerne mitdiskutieren, egal über welches Thema, aber das Amazon-Thema bietet sich natürlich an. Wir kommen nächste Woche wieder. Jetzt erstmal schönen Feiertag da draußen. Bleibt uns gewogen, bleibt schön digital und bis bald.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.